Also ich musste mir einen Selbstwert schaffen, dass ich in dieser Branche mit dem, was ich da tue, bestehen kann. Und dann habe ich angefangen, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und dann waren es halt so die ersten Erfolge. Helene Fischer oder Stefanie Heinzmann, Adel Tawil. Und durch diese Erfolge mit den anderen Künstlern und auch mit meinem selber wachsenden Selbstwert ist es dann erst wieder so mit Max zusammengekommen, dass wir da auch wieder mehr miteinander geschrieben haben.
Hattest du fast das Gefühl, du musstest es ihm so ein bisschen beweisen?
Vielleicht. Ich glaube, das war ein großer Antrieb.
Heute habe ich Steffen Graef zu Gast. Steffen ist ein unglaublich talentierter und geschmackvoller Songwriter und Produzent. Er arbeitet mit Künstlern wie Johannes Oerding, Helene Fischer, Ray Garvey und vielen mehr zusammen. Und wir kennen uns schon ganz schön lange. Aber dazu gleich mehr. Natürlich habe ich seine Karriere mit großem Interesse verfolgt und konnte mich seiner Hits in den letzten 10 Jahren nicht erwehren, wenn ich das Radio angemacht habe. Vor allem aber hat mich seine Rolle als Freund, Co-Writer und musikalischer Sidekick von Max Giesinger interessiert. Ich glaube, Steffen ist eine treue Seele. Er hat mit Max schon Straßenmusik gemacht, als die erste Staffel von The Voice of Germany noch gar nicht in der Planung war. Und dass sie 15 Jahre später noch immer zusammen in den Tourbus steigen, ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich. Und ein Phänomen, was ich ja persönlich sehr mag. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die beiden gemeinsam mit dem Rest der Band zusammen erwachsen geworden sind, als 2016 mit 80 Millionen im Gepäck mal kurz für alle der Popstar-Traum losging, den man sich in Nordhorn im Kinderzimmer mal gemeinsam ausgemalt hatte, mit aller Euphorie, aber auch Stolpersteinen und Herausforderungen im Gepäck.
Also ich habe auch erst ein halbes Jahr später habe ich erst so richtig gecheckt, dass mein Vater tot ist, weil wir jeden Tag auf so einem Adrenalin hoch waren, das war gar nicht möglich, das zu reflektieren.
Für mich bleibt Steffen natürlich immer dieser junge, aufstrebende Musiker, den ich noch aus seiner Schülerbandzeit kenne. Und auch darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Und ich frage mich natürlich, ob er das alles nochmal genauso machen würde und was er seinem jüngeren Ich heute raten oder wünschen würde. Darüber hinaus habe ich mich für ein Praktikum bei ihm beworben und mich sehr gefreut, dass wir uns im Rahmen dieses Gesprächs endlich mal wieder gesehen haben. Los geht's. Also wir wollten uns schon seit Jahren in Hamburg treffen, in seinem Studio und diese Podcast-Folge aufnehmen. Und es musste mal wieder der Zufall so sein, dass er heute mit Max Giesinger in der Stadt ist, in meiner Heimatstadt in Münster. Und ich habe ihn gerade abgeholt. Und wir haben jetzt noch genau die Zeit vor dem Soundcheck, die wir dafür nutzen, über die Dinge zu sprechen, über die wir immer schon mal sprechen wollten, sogar, obwohl wir uns lange nicht unterhalten haben. Steffen, ich freue mich so, dass wir das jetzt endlich hier bei uns zu Hause hinkriegen.
Ich freue mich auch sehr. Vor allen Dingen glaube ich auch, dass wir uns noch nie, also wir hatten noch nie so richtig Zeit, uns intensiv miteinander zu unterhalten. Oder, also es war immer irgendwie nach einer Show oder so, aber dann war immer viel Trubel und so.
Hatte immer auch so ein leichtes, ich habe mir heute auch noch drüber nachgedacht, es hatte immer so ein bisschen so ein Business-Kontext. Da hat man sich so gerade ein bisschen erzählt, was man so macht, aber es war immer so ein bisschen Abklopfen eher. Es hatte nicht so einen wirklich sehr persönlichen Touch. Und die Tatsache, dass ich dann dich aber immer so bei mir auf der Liste hatte, hat mir gezeigt, wir müssen das irgendwann mal machen. Und wie das so ist, ich bin ja vor Aufzeichnungen, vor Podcast-Aufzeichnungen auch aus dem Grund immer ein bisschen aufgeregt, weil ich mir denke, okay, bin ich in dem Moment so on, dass ich all diese Dinge, die ich immer schon mal wissen wollte, dass ich die dann auch so parat habe. Und es ist ja kein Musikpodcast, dieses 3 Fragen von Elvis. Letzte Woche hatte ich Henning Wieland zu Gast. Die Folge kommt jetzt auch irgendwann raus. Ich hatte natürlich auch schon deinen Weggefährten, Freund, Kompagnon, wie soll ich sagen, Max Giesinger so schon 2-mal im Podcast. Johannes Strath war auch schon 2-mal hier, mit dem du ja auch schon viel zusammengearbeitet hast von Revolverheld. Es hat immer einen musikalischen Background, aber es interessiert mich natürlich auch vor allen Dingen der Mensch dahinter. Und ich habe gesagt, ich habe dich abgeholt aus dem Jofel-Spielzeugerabend da mit Max, eine ausverkaufte Show. Ich kenne dich seit 15 Jahren, glaube ich. Die erste E-Mail, die ich heute gefunden habe, ist aus 2011.
Es gab eine E-Mail?
Es gab mehrere E-Mails.
Was steht denn da drin?
Soll ich sie vorlesen?
Ja,
also
bitte?
Pass auf, du hast
also
mir ab und zu...
Ist das peinlich? Oder?
Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Du hast mir... Ich kann mal gucken, ob ich sie ganz schnell finde. Eine finde ich, pass auf.
Ich wüsste gar nicht, ob mein...
Liebe Leute, interessiert euch das? Ja, es interessiert euch, oder? Ich weiß nämlich, das ist richtig geil.
Warte mal. Ich wüsste gar nicht, ob mein E-Mail-Postfach bis 2012 zurückgeht.
Damals schon E-Mails gab, ne? So, pass auf. Du hattest mir geschrieben, du hattest mir Songs geschickt. Es ging um Songs, glaube ich, für Ivy Cueno. Wir produzierten das Album oder es ging um ein zweites Album von Ivy Cueno, die damals ja erste Staffel.
Hast du die Songs auch noch da?
Die Songs habe ich nicht mehr hier. Die Anhänge sind nicht dabei. Aber ich kann es dir gleich zeigen.
Vielleicht
auf jeden Fall war ich damals noch so ein bisschen involviert, so als Mitproduzent oder halt so im Inner Circle. Hatte auf jeden Fall noch Kontakt zu Ivy und da hattest du Songs geschrieben und hattest mir eine Mail geschrieben: Hey Jan, du hast auf meinen letzten Songvorschlag nicht geantwortet. Gehe davon aus, dass der Song scheiße war.
Habe ich geschrieben.
Smiley.
Oh, wirklich?
So, aber ich gebe nicht auf.
Hat ich recht, wahrscheinlich.
Pass auf. Aber ich gebe nicht auf. Hier eine folkige, verspielte Happy-Go-Lucky-Nummer. Please, hieß die. Lieben Gruß, Steffen. So, ich antwortete. Natürlich mit einer schrecklichen Verspätung von 5 Tagen. Hey Steffen, ich muss dir ja wohl nicht sagen, dass du generell keine schlechten Songs schreibst. Nee, im Ernst, finde deine Sachen sehr gut und habe auch mit Ivy drüber gesprochen. So, jetzt wird's, ne, so, ich hake nochmal nach, werd's ihr nochmal vorstellen und so weiter. Also so viel dazu. Und da gab's einige Mails, die ich gefunden habe. Es gab auch mal eine Kontaktaufnahme.
Aber anscheinend war ich ja damals dann sehr persistent.
Ja, nicht umsonst bist du da, wo du heute bist, glaube ich. Und ich war ja so einigermaßen gerade beruhigt, dass ich, wie soll ich sagen, nicht wie so ein alter Produzentensack geantwortet habe, sondern in irgendeiner Weise...
Du warst der einzige Produzent neben Frank Ramon, den ich so in Deutschland auf dem Schirm hatte.
Das ehrt mich sehr.
Und ich glaube, Max hat das auch schon mal in einem Podcast mit dir gesagt. Als Max und ich uns kennengelernt haben, war er bei mir in Nordhorn und wir haben uns dich und Henning Wählern tatsächlich als Vorbild genommen und irgendwann mal das machen, was die beiden machen. Und
das also, ich erinnere mich, Max.
Deswegen, die Kontaktaufnahmen zu dir waren schon, du warst der Strohhalm, an dem ich mich festgehalten habe.
Das hast du sehr schön gesagt. Das ehrt mich sehr, weil, also sagen wir so, es ist, natürlich haben sich damals eben, wir reden von vor 13, 14 Jahren, unsere Wege gekreuzt. Du warst, glaube ich, hattest für dich entschieden, ich will das machen.
Mhm.
Und genauso wie Max Giesinger es auch in den beiden Podcasts in unseren Folgen erzählt hat, ey, es gab einfach diesen Wunsch, ey, es gibt nichts an, ich muss das muss klappen. So, und ich will auch alles dafür tun. Und diese Art, wie du sagtest, einfach, ich bleib dran, ist wahrscheinlich das, warum du heute da bist.
Wir konnten ja auch nichts anderes.
Ja, das habe ich auch mal gesagt. Aber mich hat natürlich immer interessiert, und das ist ja irgendwo, was ist so die Lebensgeschichte hinter den Sachen, die ich auf Instagram sehe. Magst du vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, was bei dir passiert ist in den letzten, oder sagen wir vielleicht einfach so, als du aus Nordhorn loszogst und zu sagen, so, wo geht's hier eigentlich nach Popsterhausen?
Also, ich habe Lars Brandt, unseren Schlagzeuger und Manager-Kollegen, habe ich ja schon in Nordhorn kennengelernt.
Ja.
Damals, du sagtest gerade mit Picklets, das war unsere Band. Und wir haben damals schon mit 15 oder 16, haben wir uns nach der Schule, sind wir immer zu ihm nach Hause gefahren, haben uns ein Sandwich gemacht, haben uns vor den Laptop gesetzt und Silbermond-Tour-Tagebücher und Tokyo Hotel-Tour-Tagebücher reingezogen.
Ja.
Und dann immer so auf Stopp gedrückt, wenn man irgendwelche Cases gesehen hat und eigentlich dem immer nachgeeifert. Und Lars war auch immer so der treibende Motor, beziehungsweise er hatte dann schon immer so den Plan, wie kommt man dahin? Also man schreibt dann Veranstalter an und man geht über die Grenzen von Nordhorn hinaus und man nimmt jeden Strohhalm, den man greifen kann und schreibt dann eine Mail hin oder einen Brief mit einer CD.
Ja.
Und so ist das, glaube ich, immer geblieben und es ist dann immer über die Jahre so organisch gewachsen. Ich habe mich dann bei der Popakademie in Mannheim beworben, nach der Schule, bin da hingefahren, hab dann nach 3 Monaten abgebrochen.
Hast du?
Ich habe nach 3 Monaten Popakademie
abgebrochen. Das weiß ich gar nicht.
Ja, es gab einen Aushang in der Popakademie, da haben Dave Roth und Pat Benzner, die damaligen Tokyo Hotel Produzenten, die haben einen Studioassistenten gesucht in Hamburg.
Guck mal, das weiß ich gar nicht.
Da habe ich dann eine Mail hingeschrieben und mich vorgestellt. Und dann hat Dave mich am Silvesterabend 2010 auf 11 oder so, oder 11 auf 12, hat er mich dann angerufen und gesagt, ey, hast du Bock, nächste Woche nach Rheinbeek zu kommen, in der Nähe von Hamburg? Ich würde dich gerne mal kennenlernen. Und dann bin ich da hingefahren und wir haben Meeresfrüchte gegessen, obwohl ich gar keine Meeresfrüchte mochte. Aber ich habe es dann trotzdem. Ich hatte Angst, das zu sagen. Und ich hab dann wirklich diese Sachen gegessen, die ich damals. Ich liebe mittlerweile Meeresfrüchte, aber damals hat es mich echt Überwindung gekostet.
Was man für die Karriere alles so tut.
Ja, wirklich. Also ich musste da durch. Und dann haben wir uns da gut unterhalten und dann bin ich da irgendwie für so ein Praktikum geblieben und dann habe ich Madeline Juno da kennengelernt, da war die gerade, weiß nicht, 14 oder 15 oder so. Und so fing das dann nach und nach an. Dann bin ich wieder nach Mannheim gezogen, weil ich da ja schon die Band kennengelernt hatte, die ich auch zu Max reingeholt habe und mit Lars zusammen. Und so ist das dann immer weiter gewachsen irgendwie.
Also genau, zurückhaltend, wie du bist, langsam gewachsen. Also, ich habe euch noch gesehen, da habt ihr vor 100 Leuten in Münster gespielt. Mhm. Aber auch schon so auf so einem Niveau, wo man gesagt hat, okay, klar, da ist jetzt der Max Giesinger, der war bei The Voice of Germany. Und das verläuft natürlich auch danach dann in Wellen, beziehungsweise die Welle ebbt dann natürlich so ein bisschen ab, wenn die Fernsehkameras aus sind. Mhm. Es war natürlich, wer Max kennt, es war klar, dass der sich nicht auf die Frau haut legen würde und sagen würde, ich warte jetzt mal darauf, dass die Fernsehkamera wieder angeht, sondern hat im Grunde alles dafür getan, dass man ihm nicht so wirklich vorbeikam. Mit dir als Sideman, quasi als ja musikalisch und wahrscheinlich menschlich, habt ihr euch auch so ein bisschen damals füreinander entschieden, oder?
Ja, wir haben uns, also Lars und ich haben bei einem Schülerband-Wettbewerb mitgemacht, beim School Jam, als Picklitz mit Jens zusammen, den kannst du
ja
auch noch.
Ja.
Und Max hat als Maxwell, wie auch immer er auf den Namen gekommen ist, hat er dann auch mitgemacht und dann gab es so ein Online-Voting und dann checkt man natürlich die Konkurrenz aus und dann habe ich ihm bei MySpace auf die Pinnwand geschrieben, ey, coole Musik, und er fand unsere Musik auch cool und dann ist er nach Nordhorn gekommen, das war 2009.
Ja.
Jetzt schon
paar Jahre her.
16 Jahre her.
Krass.
Und ja, dann haben wir Nordhorn Straßenmusik gemacht und haben Songs geschrieben, haben uns dann 2 Wochen später in Köln getroffen, haben da nochmal Straßenmusik gemacht, zusammen mit Pauline Moser und ihrer Schwester Sophie. Sind dann mit Mitfahrgelegenheiten nach Hamburg und Berlin gefahren, haben da überall bei Freunden gepennt. Und seitdem unzertrennlich. Also auch das erste Mal, als ich dann nach Mannheim gezogen bin, die 3 Monate, die ich durchgehalten habe, haben wir dann direkt in einer WG zusammen gewohnt. Obwohl er auch nichts in Mannheim zu tun hatte, weil er wurde nicht an der Popakademie angenommen.
Genau.
Habe ich auch nicht verstanden. Der hat sich 2-mal, glaube ich, beworben und die haben den nicht genommen.
Vielleicht ganz gut.
Ja, man weiß nicht, wie es sonst anders gekommen wäre. Ne? Aber ja, das war dann immer so der gemeinsame Weg.
Dann kam so ein Jahr, glaube ich, wo ein Song euch aus den eher Jugendzentren auf die größeren Bühnen gebracht hat. Klingt jetzt so blöd.
War in die größeren Song. Jugendzentren.
Naja, komm, ich meine, das war doch irgendwie 80 Millionen war doch letztendlich das, wo man sagen konnte, okay. Ja. Es klingt immer so einfach, es war ein Lied, am Ende des Tages waren es viele Jahre Vorarbeit, die ihr ja letztendlich dafür investiert habt, gemeinsam dann ready zu sein, dass euch dann vielleicht auch als Biotop-Band nichts mehr so ganz so schnell, auch nicht der Ruhm und die Berühmtheit auf der Bahn werfen konnte. War das der Sommer 2016?
Das war 2016. Also das war die turbulenteste Zeit meines Lebens eigentlich. Da ist auch super viel passiert. 2016, mein Vater ist da gestorben. Wir haben Also Max war bei der Beerdigung dabei, hatte auch noch Wenn alles verstummt gespielt. Das war der Lieblingssong von meinem Vater. Und dann trug ich diese Urne ins Grab, hab noch ein paar Hände geschüttelt und dann sind wir beide ins Auto gestiegen, sind nach Osnabrück gefahren und standen vor 10.000 Leuten.
Wahnsinn.
Und also diese Hochs und diese Tiefs in einem Jahr oder in diesen 2016, 2017, alles so nah beieinander, das hat uns auch unfassbar zusammengeschweißt als Gruppe.
Ja, ich glaube, das ist ja sonst auch dieses Jahr, wo man vielleicht auch gemerkt hätte, dass man sich das zwar alles so schön vorgestellt hat, wenn das dann alles mal so, dann sind wir die glücklichsten Menschen der Welt. Und dann aufzuwachen und sagen, nee, daran lag's nicht. Oder eben das Gegenteil. Und das ist wahrscheinlich das...
auch eigentlich gar keine Zeit, irgendwas zu reflektieren. Weil, also ich habe auch erst ein halbes Jahr später, habe ich erst so richtig gecheckt, dass mein Vater tot ist. Weil wir jeden Tag auf so einem Adrenalin hoch waren, das war gar nicht möglich, das zu reflektieren.
Was ich halt spannend finde, ist, dass Max würde genauso sprechen, dass Max ist ein Solokünstler und er würde genau auch immer von wir reden, weil das ist irgendwie, gehört das so zusammen. Und es gibt, glaube ich, so einige Solokünstler, wo ich sagen würde, die fühlen das auch so. Ich habe das Gefühl, dass bei Aki Bosse auch so ein Gefühl ist, ey, das haben wir doch hier schon gemacht als drei Leute in Chemnitz.
Auch bei Burani, also zusammen mit, wie heißt er denn nochmal, der Gitarrist?
Julius Hartog.
Genau, ja. Die sind ja auch so ein Team eigentlich. Die beiden sind ja eigentlich Andreas Burani.
Ja. Gab es Zeiten, wo jetzt mal, also wenn ich es vielleicht jetzt sogar noch fast ein bisschen auf diesen Steffen Max dieses Konglomerat runterbreche. Gab es Zeiten, wo ihr euch entscheiden musstet, wir bleiben Freunde oder wir machen das weiter oder standet ihr da nie?
Wir beide Gott sei Dank nicht. Es gab auf jeden Fall Phasen, also gerade auch in der Zeit, als 80 Millionen entstanden ist und Wenn sie tanzt. Also man muss dazu sagen, nach dem ersten Album von Max, was 2013 rauskam, Laufen lernen, ist es so ein bisschen stagniert und Max war kurz davor, diese Deutschpop-Karriere an den Nagel zu hängen. Und Lars, Max und ich haben in der Zeit dann Montaigne gegründet.
Ja.
Das war eine englischsprachige Stadionrock, man muss es so sagen, Stadionrockband, haben wir gegründet. Unser erster Auftritt war ein Bandcontest für Rock am Ring, also man konnte einen Auftritt bei Rock am Ring gewinnen. Das war der erste Auftritt, haben wir gewonnen. Der zweite Auftritt war dann bei Rock am Ring.
Wie man das so macht,
als junge, frische Band. Und wir haben halt ein Album fertig eigentlich, das ist auf meiner Festplatte. Und nebenbei hat Max dann auch schon wieder weitergeschrieben mit Jens Schneider und Ali und da ist halt dann der Rent entstanden. Und das war dann natürlich das Erfolgsteam. Und in der Zeit hat Max dann eigentlich nur noch mit dem Erfolgsteam geschrieben. Und ich bin dann so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Was aber gar nicht schlimm war, weil ich mich emanzipieren musste. Mhm. Also ich musste mir einen Selbstwert schaffen, dass ich in dieser Branche mit dem, was ich da tue, bestehen kann. Und dann habe ich angefangen, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und dann waren es halt so die ersten Erfolge, Helene Fischer oder Stefanie Heinzmann, Adel Tawil. Und durch diese Erfolge mit den anderen Künstlern und auch mit meinem selber wachsenden Selbstwert, ist es dann erst wieder so mit Max zusammengekommen, dass wir da auch wieder mehr miteinander geschrieben haben.
Hattest du fast das Gefühl, du musstest es ihm so ein bisschen beweisen?
Vielleicht.
Spannend.
Ich glaube, das war ein großer Antrieb.
Ja.
Auch wenn er das nicht weiß, also noch nicht, ab jetzt, das war, glaube ich, immer mein größter Antrieb. Ich will dem Typen das beweisen, dass sein bester Kumpel das auch mit ihm machen kann.
Bist du denn jemand, der strategisch langfristig denkt? Also durchaus zu sagen, im Moment ist das alles ganz gut, aber das kann ja auch alles ganz schnell vorbei sein und dann muss ich prepared
das
sein?
Das denke ich jedes Jahr. Also Existenzängste hören, glaube ich, nie auf. Gerade wenn du dann selbstständig mit sowas Fragilem wie Musik unterwegs bist, wo du vielleicht auch bei einem neuen Trend gar nicht so, wo dein Sound gar nicht so gefragt ist vielleicht, wo du dich vielleicht immer wieder anpassen musst oder dich selber hinterfragen musst. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also auch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hatten wir diesen Waterfall-Song mit Michael Schulte.
Riesenhit, ne?
Auch das, ja, riesengroß. Also in ganz Europa war der gefühlt auf der 1 im Radio.
Ja. Ganz kurz nochmal eben, in den Shownotes ist verlinkt eine Spotify-Playliste. Da hat Steffen nämlich mal ein bisschen zusammengetragen, was der alles so gemacht hat. Exemplarisch, würde ich sagen. hört euch das mal an. Das ist extrem interessant.
Vielseitig auf jeden Fall.
Das in jedem Fall.
Worauf wollte ich hinaus? Also das war in Deutschland der meistgespielteste Song in dem Jahr im Radio.
Krass.
Und trotzdem hast du ein halbes Jahr später, wo der Song dann so langsam abebbt, was ja auch normal ist, weil dann neue Songs kommen und weil ja auch jeder schon den Song gehört hat, hast du dann wieder Angst, ah fuck, jetzt muss ich nachlegen. Weil sonst bist du weg.
Auf Instagram war ein Comedian, der irgendwie sagte, ey, sag mal Leute, wo sind eigentlich diese Deutsch-Pop-Songs? Ich brauche wieder
Deutsch. Hab ich heute auch gesehen, Marco Gianni.
Ja, genau. Ich brauche endlich wieder
und
so.
Und wenn sie tanzt.
So, was ist denn da los? Ich meine, damals, klar, habe ich die mir nicht in meine Playlisten gemacht, weil die waren ja eh überall. Es war egal, wo ich jetzt war, ob ich jetzt irgendwie im Supermarkt war, lief der Song ja, oder ob ich ins Taxi gestiegen bin, da lief der ja auch.
Ja.
So, da hat sich natürlich was getan. Und ihr wart damals natürlich so irgendwie auch die Young Guns, also so die Typen, die halt so, die es ein bisschen mit erfunden haben natürlich auch, zumindest diese Welle. Sag mal so, ich meine, hast ja auch viel gearbeitet mit einem Johannes Oerding, der nun auch maßgeblich für dieses Genre so verantwortlich war. Also wirkte für mich auch immer so ein bisschen family-mäßig. Sag mal, sitzen die eigentlich die ganze Zeit zusammen in ihren 260 Quadratmeter Penthouse-Wohnungen und schreiben das jetzt alles hier zusammen? Genau, er sagte so, ey, das wird nur noch für einen Algorithmus geschrieben, aber ich bin nicht der Algorithmus, ich bin ein Mensch. Ich bin doch keine Maschine. So. Der ist sehr, sehr, sehr lustig, den kann ich noch gar nicht. Also sprich, immer auch omnipräsent, ey, da kommen jetzt gerade auch neue Steffens, neue Lars, neue Maxes.
Und die sind viel jünger und mehr am Zeitgeist. Ja. Und ich merke auch mit zunehmendem Alter, auch wenn sich jetzt die Prioritäten verschieben, ich habe jetzt einen 2,5-jährigen Sohn und ich mache gerade jede zweite Woche frei, was auch ein Riesenprivileg ist, das weiß ich auch, dass ich einfach Zeit mit ihm verbringe und gar nicht mehr das Gefühl habe, dass ich unbedingt überall passieren muss und dass ich überall am Start sein muss und Younger Generation und Business aufbauen. Weil dann denke ich mir auch, ich wachse ja auch mit den Künstlern und Künstlerinnen, was ja auch alle irgendwie meine Freunde sind, mit denen ich da arbeite. Also ich arbeite selten mit fremden Leuten. Auch immer, wenn ich mit Leuten geschrieben habe, auch so ein Johannes Oerding. Wir haben uns 2015 oder 2016 haben wir uns dann kennengelernt in der Daniela Bar oder so. oder weil Max auch Support gemacht hat.
Ich kann mir vorstellen, wie das aussah. Ja, ja.
Und da hieß es immer, ja, wir müssen auch unbedingt mal miteinander schreiben. Und ich habe nie einen Termin forciert. Das hat, glaube ich, 6 Jahre gedauert oder 7 Jahre. Und halt erstmal Freundschaft aufbauen, bis wir das erste Mal miteinander gearbeitet haben. Auch bei Ray Garvey war es genauso. Der hat 2017 hat er Mother's Heart gehört von Stefanie Heinzmann. Und der war dann beim Konzert von uns in der Columbia-Halle in Berlin. Und dann haben wir uns danach unterhalten und hat er so gesagt, hey, you did the Mother's Heart. Und
das hat der nämlich genau auf dem Schirm.
Ja, und meinte ihm, ja, lass mal zusammen arbeiten. So, ja. Und auch zack, 7 Jahre später. Ich glaube, das ist das ist bei mir irgendwie immer ganz wichtig, dass, dass man sich erstmal kennenlernt.
Glaubst du denn vielleicht auch, dass es eine vertrauensbildende Maßnahme ist, dass man vielleicht nicht so pushy ist, wenn es darum geht zu sagen, ich
vielleicht ist es auch Selbstschutz. Ja. Ich will das Gefühl haben, dass, dass ich als Mensch erstmal sicher bin und nicht mit jemandem Fremden ins Bett springen muss, der mich nur darüber beurteilt, wie ich performe oder nicht performe. Sondern dass jemand vielleicht auch erstmal meine menschlichen Qualitäten oder kennenlernt. Vielleicht ist es Selbstschutz. Ich finde es auch angenehmer irgendwie.
Total. Ich meine, gibt es den Gedanken oder gab es den Gedanken, vor allen Dingen jetzt gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so viele Referenzen auf der Habenseite hat, die so selbsterklärend sind, dass man dieser Druck zu performen, also beispielsweise wir treffen uns zu einer Writing-Session oder ich schicke dir mal ein paar Files, hast mal Bock irgendwie so ein bisschen Producer-mäßig, Remixer-mäßig, bist du dann eher so Team, ja, yeah, let's go, alles klar, kommt rein, oder bist du Team, ach du Schande, soll ich das alles?
Es kommt drauf an. Also es gibt ja immer ein Momentum, auf das man auch aufbauen kann. Und wenn sich Sachen richtig anfühlen, natürlich, also let's do it. Aber tendenziell eher immer ermutige ich auch andere Leute dann eher, hey, du kannst es doch allein, also du brauchst mich doch nicht.
Ehrlich?
Ja.
Ich meine, wir sprechen natürlich sicher auch in einer vielleicht Unterhaltungsbranche mal ganz allgemein, wir sprechen natürlich von Abhängigkeitsverhältnissen. In dem Sinne, dass man natürlich sagt, okay, ich habe mich vielleicht auch in ein Projekt so reingekniet, habe mit Sicherheit keine Stunden gezählt und vielleicht auch bestimmt mal auf Geld verzichtet, weil ich dachte, ey komm, und wenn das dann läuft, dann machen wir das zusammen. Mhm. Diese Sicherheit, dass man das dann so zusammen macht, wie du und Max, die gibt es natürlich nicht. Wir kennen andere Beispiele, wo dadurch natürlich auch große Zerwürfnisse passiert sind und auch eine Form von Zynismus natürlich Einzug hält, weil man sagt so, ey, boah, ja, kommt mir alle mal mit. Wir sind alles Freunde, nix da. Mhm. So, hast du Angst vor, dass dir das auch mal irgendwie passiert? Oder bist du jemand, der so Vorsichtsmaßnahmen diesbezüglich, du sagtest vorhin so ein bisschen Selbstschutz, ist das ein Thema für dich?
Nee, ich habe noch nie einen Vertrag mit irgendjemandem gemacht, also außer jetzt mit einem Verlag, aber das war immer auf Vertrauensbasis. Vielleicht ist das naiv, vielleicht bin ich noch nie an die falschen Leute geraten, aber ich finde, das war immer so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und Vertrauen, und ich weiß, was ich an den anderen habe und an den Chancen habe, die ich dadurch erlange, und gleichzeitig, also es ist symbiotisch eigentlich.
Vielleicht gerät man ja auch weniger schnell an die falschen Leute, wenn das Thema Vertrauen im eigenen Leben, warum ist diese Form von gegenseitigem Vertrauen, Gelassenheit, warum ist das, was ich am meisten bewundere?
Weil du irgendwann hinter diese Fassade schaust. Und du, also man lässt sich ja am Anfang, immer wenn man auf was Neues trifft, siehst du ja erstmal nur das, was dich blendet. Was ja auch total aufregend sein kann. Also ich meine, warum gibt's diese ganzen kommerziellen Statussymbole wie Privatjet? Und also das ist ja alles, wo du dann da drauf schaust als junger Mensch und denkst, boah, da irgendwann mal hin. Und aber irgendwann checkst du ja, dass es darauf gar nicht ankommt.
Also Mirko Michalczyk, auch Sideman für verschiedene KünstlerInnen, der sagte den Satz, du hast, wenn du halt mit diesen Künstlern unterwegs bist, auf Tournee, im Studio, generell zu tun hast, so über längere Zeit, du hast einen Blick auf einen fancy Lifestyle und der hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Und wenn du Mietmusiker bist und keine Zeit hast, krank bist, wirst du einfach ersetzt. Oder wenn die Künstlerin jetzt nicht mehr mit Band, sondern Streichquartett auf die Bühne geht. Mhm. Wer weiß, wann die nächste Tournee ist. Und dann ist es halt natürlich einfach zu sagen, ja, du, dann vertrau mal dem Flow, dem Prozess. Weil da ist es natürlich dann schnell so, dass du kreativer Dienstleister bist. Mhm. Als Songwriter bist du langfristig, muss man vielleicht auch mal so ein bisschen erklären, langfristig an Rechten beteiligt. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Song von dir im Radio läuft, in einer Werbung benutzt wird, in einem Kinofilm, bekommst du Geld dafür.
Ja.
So. Und das, schon mit 20 hat man mir gesagt, das musst du, musst viel schreiben, das ist deine Rente. So.
Das dann, wer schreibt, der bleibt.
Ja, das ist auch ein schöner Spruch. Das mache ich auch richtig gerne.
Wer produziert, verliert.
Den kann ich so davon nicht. Nee, aber ne, also so. Du warst ja, ich glaube, nie, es hat es wahrscheinlich, obwohl du ein sehr versierter Gitarrist bist. Und ich auch mal wieder, das ist so ein Arschloch, ey. Der kann ja richtig spielen, ey. Das ist ja gar nicht nur so einer, der so antäuscht. Der kann ja sogar richtig spielen.
Ich habe seitdem ich 17 bin, nicht mehr geübt. Ich habe einfach, das sind nur die Licks, die. Damals.
Nee, da sind schon Sachen dabei, wo ich sage, nee, das kann man nicht mal so eben. Das kann man nicht mal so eben nur mogeln. Egal, lassen wir jetzt mal kurz so stehen. Also, genau, diese Personalunion, die man schafft, um letztlich auch für Krisen, je nachdem, wo es dann mal hingeht, bin ich hier noch gefragt als Gitarrist. Dann kann ich produzieren, kann ich schreiben. Das würdest du wahrscheinlich schon immer wieder so machen, oder?
Ich habe das in der Corona-Zeit ganz hart gespürt. Also wenn ich nur Gitarrist gewesen wäre, dann hätte ich aus meiner Wohnung ausziehen müssen, weil ich einfach diesen Lifestyle nicht mehr hätte finanzieren können.
Ja.
Und dadurch, dass ich dann einfach ausweichen konnte aufs Studio und da weiter mein Ding machen konnte. Ich meine, dann gab es ja auch diese ganzen Streaming-Konzerte und so. Und dann war ein Revolverheld bei mir. Und ja, man konnte ja einfach so weitermachen, wenn man nicht live gespielt hat. Und das hat mir echt den Arsch gerettet. Ich merke auch, mit zunehmendem technischen Fortschritt und immer weniger Vergütung reicht es mittlerweile nicht mehr, nur wenn ich einen Pott bediene. Also wenn ich jetzt nur produzieren würde oder wenn ich nur live spielen würde oder nur schreiben würde oder manchmal mache ich auch Werbung, wenn ich nur eine von diesen Sachen machen würde oder wenn ich zum Beispiel nicht auch selber die Songs mischen würde oder manchmal auch mastern würde. Also das ist bei mir dann wirklich so verschiedene Töpfe, die da zusammenkommen. Die mir dann auch wiederum Selbstvertrauen geben, dass wenn irgendwas mal wegbricht, dann habe ich ja noch 5 andere Töpfe und kann ja einfach meinen Fokus mehr auf die anderen Sachen setzen. Und wo du das gerade mit diesem Dienstleister-Ding gesagt hast, ich habe mich auch noch nie als Dienstleister gesehen, tatsächlich.
Ich sage das extra so provokant. Weil ich weiß genau, was du meinst.
Weil ich wie gesagt, immer nur das gemacht habe, worauf ich Lust hatte. Und wenn ich dann irgendwann mal gemerkt habe, das ist es nicht, bin ich halt abgesprungen. Und
gab es da Sachen, wo du sagen würdest, da habe ich einfach bewusst so ein Ding mal, wäre vielleicht geschäftlich klug gewesen, habe ich aber nicht gefühlt. Ich habe mich nicht danach gefühlt. Es war die falsche Zeit und ich habe ein Ding abgesagt. Das ist vielleicht sogar erfolgreich gewesen, hätte ich draufstehen können.
Ja, aber da möchte ich jetzt keine Namen nennen.
Nee, das musst du auch nicht. Aber es ist das Gefühl, was entstanden ist. War es ein Scheiße, hätte ich doch? Oder war es ein Gefühl, oh, nee, warte mal, die Welt geht ja gar nicht unter.
Das war dann immer ein ein Gefühl von, war genau richtig so. Weil die anderen Personen, mit denen die dann zusammengearbeitet haben, die haben das dann ja erst, also wie gesagt, auch vorhin mit 80 Millionen. Also das ist ja dann auch nur so entstanden, weil andere Leute da mitgemacht haben und nicht ich. Und es gab auf jeden Fall ein paar Künstler, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich hätte dranbleiben können, die ein Jahr später völlig durch die Decke gegangen sind, wo man natürlich denkt, ah ja, hätte es ja auch sein können. Aber dann wiederum auch, also ganz schnell kommt dann auch so der Gedanke, nee, weil du hättest ja nicht den Song mit denen gemacht. Wer weiß, was dann passiert wäre.
Können wir mal so kurz einmal so abbiegen Richtung KI?
Schönes Thema. Ja. Ich lieb's.
Schön. Ich will jetzt gar nicht so nach dem Motto, ja, wisst ihr was, und ihr werdet schon noch sehen und wir früher. Das ist so gefährlich, wenn ich darüber rede. Aber ich glaube, so vor allen Dingen in dieser Generation, in der ihr so in diese Blüte gekommen seid, war ja dieses Thema Co-Writing auch auf einmal sehr präsent.
Ja.
Was, wo ich das Gefühl hatte, okay, das kam dann erst. Und wenn du heute manchmal so Songs siehst, Alter, 7, 8 Leute stehen da. Mhm. Wahrscheinlich dann hinterher auch im Prozess, die werden nicht von Anfang an dabei gewesen sein. Rückblickend muss ich sagen, habe ich halt auch durchaus Kolleginnen und Kollegen erlebt, die schon früher sehr KI-mäßig gearbeitet haben. Also, und so, die mir schon früher immer erzählt haben, also ich habe es verstanden, diese Excel-Tabelle, da steht alles drin. Es geht immer über die Subdominante los und dann machen wir das und dann ist das, ich kann dir das genau sagen, das ist bei jedem Coldplay-Song ist es so und deswegen ist das auch ein Hit und das ist deswegen kein Hit und da hätten sie mal da gemacht und so. Das heißt, eigentlich arbeitet man doch schon, korrigiere mich, wenn ich das völliger Quatsch ist, habe ich schon das im Mainstream-Pop, in der Werbung vielleicht sowieso, schon lange so gearbeitet wird.
Ja, auch mit
manchmal habe ich das Gefühl, so eine große Umstellung ist das gar nicht. Nur das ist jetzt einfach die Maschine, die Masse entsteht. Ja. So.
Also es ist natürlich einschlägiger, weil eine Excel-Tabelle hat dir keinen fertigen Song rausgespuckt.
Da musstest du doch selber rein.
Der dann, also mittlerweile auch, wo du dich erschreckst, das ist mittlerweile echt gut. Und Spotify ist ja voll damit. Es wird ja exponentiell besser. Vielleicht verschließe ich auch noch meine Augen davor, weil ich nicht in diesem Panikmodus drin bin aktuell, dass nächstes Jahr schon mein Job passé sein könnte. Aber ich denke mir dann auch, dann mache ich halt irgendwas anderes. Ich bin gern Handwerker oder ich koche super gern. Ich
müsste hier bei uns am Anbau, müssten einfach von außen, das
du, ich kann
eine Vertikalabdeckung, also das einfach nur
ich mache dir da eine Verlattung hin und
meine Perimeterdämmung mache ich da einfach drauf, mit Bitumenanstrich zweimal muss man rüber.
Aber machen wir 2% Gefälle, machen wir da rein und dann.
Ja. Das können wir gleich nochmal. Also Panikmodus, nimmst du den denn bei KollegInnen wahr?
Ja. Aber
nimmt der zu oder war das so ein Erstschreck?
Also man kann es ja überhaupt nicht einschätzen, weil du natürlich kannst du prophezeien, aber durch eine Prophezeiung werden dir ja an deinem eigenen Körper keine Konsequenzen bewusst.
Steffen, mein Herr.
Das kam jetzt einfach so aus mir raus. Deswegen es verfällt dein Körper ja noch nicht in so einen Angstmodus, weil du noch nicht weißt, was es für dich bedeutet. Natürlich unterhält man sich darüber und jeder, mit dem ich darüber rede, sagt so, oh ja, schon krass, ne? Oh ja, also was da, das wird ja auch immer besser, ne? Und aber so richtig greifen kann es ja noch niemand. Aber das wird wahrscheinlich auch in einem Jahr ganz anders sein. Also ich kenne auch schon Leute, die da mit Hand in Hand arbeiten mit diesen Sunos und da habe ich vor 2 Tagen in Köln saß ich noch im Restaurant mit einem alten Bekannten, der schreibt gerade ein Musical und ist selber kein Musiker, aber ist halt Autor und der nutzt halt diese Suno-App, um schon mal zu skizzieren, wie das dann in gesungener Form sein könnte. Und das ist echt gut. So.
Es hilft ihm wahrscheinlich total über in seinem Bereich über Writer's Block oder wie auch immer hinweg so zu sagen, ich kann das skizzieren.
Ja.
Was ich manchmal denke ist, wache ich irgendwann auf, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich brauche mal kurz eine Presseinfo über mich selber. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn für einen kleinen Auftritt oder so. Weißt du, in einer schickst mir noch, ne? Und ich denke, das muss ich dringend mal wieder überarbeiten. Und dann machst du das natürlich mit der KI, weil über sich selber zu schreiben und jetzt noch irgendwen zu fragen, kannst du mal was über mich schreiben, ist mir noch unangenehmer. Dass ich dann allerdings denke, okay, das hat jetzt hier, ich brauchte, weiß ich nicht, 80 Zeichen oder eine Seite, das hat jetzt wirklich super geklappt. Kann ich das denn in Zukunft auch noch alleine? Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man sich fragen muss, bleibe ich in diesem Prozess? Mhm. Welchen Muskel trainiere ich da? Den Prompt-Muskel oder den
Kreativen? Man wird ja auch bequem, ne? Ja. Also ich nutze ChatGPT ganz, ganz stark gerade in der Küche.
Ja.
Ich habe es zu meinem großen Hobby gemacht in den letzten Jahren. Immer wenn ich frei habe, also so ein freier Tag ist für mich, der startet bei mir um 10 Uhr morgens in der Küche.
Ehrlich?
Und dann koche ich so ein Süßchen ein und,
schön,
und
mal lass Rotwein es so auf,
runter,
ne?
Reduzieren. Ja, genau.
Ab zum Kochen. Oh, ja. Natürlich nur zum Kochen. Man muss den natürlich probieren.
Und ich fange dann einfach an, so für 6, 7 Leute zu kochen. Und dann frage ich halt ChatGPT, ich habe heute vor, das und das zu essen. Schreib mir mal ein 3-Gänge-Menü auf Michelin-Niveau. Und mit Zubereitung und da anhand diesem PDF, was es mir dann ausspuckt, lerne ich das Kochen.
Da habe ich ja überhaupt noch nicht drauf gekommen. Super.
Und über den Tag hinweg lade ich dann einfach Leute ein. Und
du fragst ChatGPT, sag mal, lad mir mal Leute ein. Also ich hätte ganz gerne einen Sportler, Bereich Basketball,
Fußball. Es ist wirklich so, dass ich dann Leute aus verschiedensten Klassen zu mir an den Tisch einlade. Ja. Und dann, es ist super witzig.
Wie meinst du das? Also Frank-Walter Steinmeier, Boris Becker.
Nee, aber einfach Leute, die sonst Chiago. Nichts miteinander zu tun haben, die ich aber dann kenne und okay. auf die ich dann Bock habe abends. Und dann schreibe ich denen, oh, hast du hier ist das Menü.
Komm das vorbei. Schickst du schon mit, ja, gar nicht so ja. überraschungsmäßig.
Ja.
Ja, das ist halt geil.
Ja.
Komisch, ich hatte irgendwie noch nie von dir so eine, nie so eine Nachricht bekommen.
Ich
esse auch gerne.
Ja.
Also wirklich. Und auch, also ich gebe auch... wohlwollendes
Feedback. Also, wenn ich wüsste, dass du in Hamburg bist, würde ich dich auf jeden Fall einladen.
Geil.
Aber ich kann dich ja auch einfach mal...
Aber das machst du zum Beispiel, und das ist auch ein interessantes Thema, das machst du jetzt nicht so Influencer-mäßig auf Social Media, klar. Da bist du ja eh nicht so, haust eh nicht so raus.
Ja, ne? Also es gab Phasen. Also 2016, 2017 habe ich, glaube ich, sehr viel das so als meinen kleinen Comedy- Kanal genutzt.
Ja,
und da gab es auch einfach sehr viel zu erleben, was man so einfach festgehalten hat.
Ja,
so, also diese legitim. Jeden Tag irgendwo diese Veranstaltungen und zusammen mit den besten Freunden und dann entstehen Situationen und das war einfach witzig, das alles festzuhalten. Und dann gab es zwischendurch immer mal wieder Phasen, da habe ich dann, habe ich die App dann gelöscht. Bin dann mal so ein halbes Jahr ohne Instagram klargekommen. Und dann habe ich aber auch schnell wieder gemerkt, irgendwie musst du dich ja auch promoten.
Ehrlich?
Ja, das ist eine Sichtbarkeit ist dann ja doch irgendwie, also wenn ich zum Beispiel mit jemandem arbeite oder hier, da kommt am Freitag kommt ein neuer Song raus, da habe ich mitgewirkt und dann sehen das ja auch andere Künstler, die mir folgen. Und also dann kommen die ja auch wieder auf die Idee.
Sehr sympathisch, Steffen.
Ja, dann kommen die ja auch wieder auf die Idee, oh ja, mit Steffen kann ich ja auch mal wieder was machen. Und irgendwie ist diese Sichtbarkeit, also das spielt da schon rein. Und ich würde aber ganz gerne darauf verzichten. Vielleicht könnte ich das auch. Aber irgendwie hat man ja das Gefühl, dass man da.
Ja, es ist so geil.
Das kennt doch jeder.
Es ist irgendwie, man merkt das ja auch so. Wie schreibe ich es denn jetzt?
Ja, so subtil, muss möglichst subtil und nicht arrogant.
Ja,
und
ich durfte bei dem Song, neuen Song von...
Ja, habe ich aber jetzt auch nicht so wie gemeint. Aber
ja. Man könnte auch schreiben, hör mal, die haben richtig Schwein gehabt, dass ich alles reingeballert habe und aus diesem Kacksong wirklich was Ordentliches gemacht
habe. So, und hier ist nochmal der Song ohne Melodien.
So, und wisst ihr, wer die Gitarre gespielt hat? Ja. Ne? Und wisst ihr, wie das sonst klingen würde? Ja, dann stellt es euch mal vor. Nee, das ist lustig, ne?
Ja.
Also vor allen Dingen, ja, weil letztendlich, also Steffen, übrigens, wir haben die Zeit im Kopf. Es ist 3:08.
Ich muss in 50 Minuten beim Soundcheck sein.
Wir kriegen mal langsam die Kurve. Ja. Wir waren ja noch so ein bisschen da, ja, das Thema KI, wenn man da so zu sehr eintaucht. Aber... wir sprachen ja viel über Selbstwirksamkeit eigentlich auch schon im übertragenen und im direkten Sinne. Also das ist ja auch eine Frage, wie wir es dann vielleicht unseren Kindern vorleben. Das ja, ich meine, dein Sohn ist jetzt noch ein bisschen jünger als meine Kinder, aber ähnlich, was die verbindet, wird die Berufe, die die mal ergreifen werden, kennen wir vielleicht heute noch gar nicht.
Ja, oder vielleicht auch, also mein Traumszenario, meine Utopie wird ja so aussehen, darüber wird ja auch philosophiert, über ein Grundeinkommen.
Ja.
Dass jeder einfach sein Auskommen hat und dann geht es ja eigentlich nur noch um Sinnhaftigkeit in seinem Leben. Weil natürlich wirst du auch mit genügend Essen und Dach über dem Kopf wirst du depressiv, wenn du keinen Sinn hast und keine Arbeit hast, der du nachgehen kannst. Und ich hoffe, also in meiner Utopie, es wird dann jeder Künstler und kann seine Dinger malen und baut irgendwelche Sachen aus Holz oder meine kleine Fairy Tale im Kopf.
Steffen, ich brauche von dir noch 3 Fragen von Elvis heißt der Podcast. Ich brauche von dir noch 3 Platten, die ich mir unbedingt auf Vinyl kaufen muss. Ruhig schnelle Antwort.
Theo Katzmann, 10 Good Songs.
Wusste ich.
Ich liebe den.
Ich weiß auch, dass du
aber den liebst. Aber 3 Platten?
Ja?
Oh Gott. War on Drugs, Sam Fender.
Ah ja.
Das sind so, oder Olivia Dean auch noch, höre ich auch gerade sehr viel.
Okay.
Nächste Frage.
3 Orte, die ich unbedingt besuchen muss?
Meine Küche.
Das habe ich auch gelernt gerade.
Mit der nächsten Einladung. Im Sommer, aber nicht in den Sommerferien, die Mecklenburgische Seenplatte auf einem Hausboot. Das mache ich.
Mit Ali Zukowski.
Ja, oder einfach mit Freunden.
Und ihr schreibt Songs und ich.
Nee, wir
reiche Getränke.
Wir schreiben ja nicht mal Songs da, sondern wir machen das einmal im Jahr, dass wir 4 Tage Hausboot machen. Und du kommst da so runter und es ist so schön da auf dem Wasser. Und dann hast du ein Stand-Up-Paddle dabei und schmeißt den Grill an und wirfst den Anker. Und das ist unfassbar schön. Mit 4 Leuten Maximum.
Geil.
Abends Risiko spielen oder Codenames.
Ja.
Super.
Endlich mal wieder.
Und wo noch? Mond. Auf dem Mond.
Kann man auch unbedingt mal machen.
Ja.
Ja. Alle, die jetzt keinen Bock drauf haben, kurz weghören. So 3 Plugins,
die du unbedingt brauchst.
Das sind so Computer, kleine Softwareprogramme in der Musikproduktion, die einem das Leben erleichtern oder auch verkomplizieren können. Dann klingt es manchmal hinterher besser oder auch schlechter.
Also auf der letzten Max-Platte habe ich ein Plugin sehr oft benutzt und das war dieses Chorus-Pedal von Universal Audio. Dieses Brigade-Chorus heißt
es. Brigade-Chorus,
ja. Auf jedem Signal. Also jede Gitarre, da ist das drauf. Und das macht direkt so ein Vibe. Und sonst, man braucht keine Plugins, aber nur gute Musik machen.
Oh,
also auch schön. Auch wenn wir jetzt unterwegs waren, wir haben das neue Album ja an irgendwelchen Orten gemacht. So Chamonix, La Palma, sind da ja immer in irgendeinem Airbnb.
Guckt euch das auf Instagram an. Das sind einfach. Ihr werdet so neidisch sein.
Ja, das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Und wir sind da mit den rudimentärsten Mitteln hingefahren. Also wir hatten eine Akustikgitarre von mir. Das ist so eine 1935 Gibson, so ein Nachbau. Die war bei jedem Song dabei. Mein Laptop und so eine ganz kleine MIDI-Tastatur.
Ja.
Und das war's. Also damit sind wir halt überall hingefahren und haben diese Songs gemacht.
Und ist viel auf der Platte drauf geblieben?
Ja, ja. Also die Platte besteht aus Demos.
Tatsächlich.
Und wenn wir hatten halt keine E-Gitarre dabei, auch bei Wimpernschlag zum Beispiel, keine E-Gitarre dabei. Deswegen lass uns doch jetzt mal versuchen, die Akustikgitarre, die wir dabei haben, wie eine E-Gitarre klingen zu lassen. Und dadurch entsteht halt so ein ganz anderer, neuer Sound, weil man halt nicht die Möglichkeit hat, um seine E-Gitarre da auf draufpackt.
Das ist herrlich.
Oder halt auf irgendein Ding hauen und.
Das klingt ganz gut.
Ja? Ja, kannst du direkt samplen. Also
gleich nochmal samplen, ja.
Und das ist dann halt die Snare. So. Also, ich hatte das Gefühl, je mehr wir uns limitiert haben mit den Möglichkeiten, desto kreativer sind wir gewesen mit den Sounds.
Oh, sich zu limitieren und dann irgendwo auch wach zu bleiben dadurch, wenn man droht zu denken, ich habe das jetzt alles verstanden, ich fange aber an, nur noch mich selber zu sein.
Ja, und einfach spontan mit irgendwas um die Ecke kommen zu müssen.
Ja.
Weil sonst kommt man nicht weiter.
Steffen, das ist ein total schöner ein Schlusswort und eine schöne Überleitung zu einer nächsten Podcast-Folge, die wir dann mal aufnehmen, wenn ich dich in Hamburg besuche und einfach mal mich als Praktikant für so 3 bis 4 Monate
Kaffee machen
bei dir und einfach mal über die Schulter gucke. Ja. Weil das hätte ich richtig Bock drauf. Ich freue mich auf ein wunderbares Konzert heute Abend im altehrwürdigen Jofel. Und dank dir extrem für deinen Besuch. Ich weiß, wie es ist.
Das war mein erster Podcast.
Ist dein Ernst?
Das ist mein erster
Podcast. Jetzt geht die Karriere richtig los.
So. Ja. Jetzt komme ich auch in Geschmack.
Ich weiß jetzt schon, dass es jetzt gleich, es rattert, wenn wir nach, wir fallen die eigentlichen Fragen, fallen wir wahrscheinlich, also ist immer so, erst hinterher ein. Ja. Umso mehr danke ich dir für deine Offenheit und hoffe, wir führen das an anderer Stelle.
Ich finde, wir sind ganz gut auf dem Teppich geblieben hier, ne?
Ja. Wir sitzen auf so einem Hochflorteppich, der aussieht wie unser Hund. Aber es sitzt keiner, nee, nicht auf dem Hut gesessen, nee. Schön, dass du da warst, Steffen, bis bald.
Danke für die Einladung.
Steffen Graef zu Gast bei 3 Fragen von Elvis. Große Freude, vielen Dank fürs Gespräch und ja, eigentlich viel zu lange aufgeschoben. Aber wir haben uns ja quasi schon verabredet für die 2. Folge, wenn ich dann demnächst ein 3- bis 4-monatiges Praktikum bei Steffen im Studio gemacht habe, ihm über die Schulter schauen durfte. Ich finde es großartig, was er macht. Schaut mal vorbei, ich verlinke eine Spotify-Playliste, die mal so ein bisschen zeigt, wie vielschichtig das ist, was er schon so gemacht hat. Eine imposante Referenzliste und tolle Musik. Aber ja, vor allen Dingen euch vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Format zu erzählen, dass ihr vielleicht sogar Lust habt, diesen Podcast irgendwo da zu bewerten, wo man ihn bewerten kann, denn das hilft natürlich immer. Ihr kennt das ja. So oder so hören wir uns aber wieder, wenn es heißt 3 Fragen von Elvis. Kommt gut in dieses wunderbare Jahr 2026. Alles Gute, bis bald.